Hallo.
Hallo.
Wir haben netterweise das Recht, kurz zu sprechen. Wir haben hier ein neues Studierendenmagazin gegründet, 14 Magazin. 14 ist die Quersumme aus 0761 und wir wollen quersummenartig über Freiburger Themen berichten. Es ist eine lose Gruppierung von Studierenden, die gerne schreiben und die meisten davon können sogar gut schreiben. Das ist eine Kooperation mit der Grafikschule Freiburg, deshalb sieht es auch nett aus und wir haben es geschafft, dass es nur 1 Euro kostet. Deshalb könnt ihr das gerne erwerben. Wir verkaufen nach der Vorlesung um 13 Uhr vor dem Hörsaal und sonst auch immer an allen Mensen und so unterwegs. Und wir wären froh, wenn ihr mal reinschaut.
Ja, meine Damen und Herren, wir sind im zweiten Teil der Vorlesung, der die Überschrift Ethik hat. Und ich habe mit dem ersten Abschnitt Perversion der Entwicklung angefangen. Dahinter steht ja in Klammern Archipel Gulag. Ich habe die Reihenfolge auch etwas verdreht. Ich habe mit Glücksmann und seiner Differenz zu Sartre begonnen, ihn Glücksmanns These vorgestellt, dass sich der Marxist und sein Gevatter, der Antimarxist, über dem schweigenden Plebs erheben und eine Lagerstruktur des praktischen Zusammenschlusses auf der Basis des gegenseitigen theoretischen Ausschlusses errichten. Und dann habe ich Ihnen ja zuerst den Fluchtweg gezeigt, den Bachtinschen Fluchtweg, auf dessen Realisierung wir ja lange gewartet haben, also bis das Gelächter über die Wissenschaft von der Führung der Völker vom Mai 68 im Westen bis zum November 89 im Osten gewandert war, dauert es immerhin fast 20 Jahre. Jetzt möchte ich zurück zum Ausgangspunkt kommen, zu dem Autor, dessen Werk Glücksmann und viele andere nachhaltig erschüttert hat, zu Alexander Solzhenitsyns Archipel Gulag. Für die Slawistinnen und Slawisten unter Ihnen ist vielleicht nebenbei gesagt auch interessant, dass Michail Bachtin in gewisser Weise ein Gegenpol zu Solzhenitsyn war. Mitte der 20er Jahre hat Solzhenitsyn über Tolstoi gearbeitet, geschrieben, Bachtin über Dostojewski, und das wissen Sie vielleicht, das ist ein Entweder-Oder. Entweder Tolstoi oder Dostojewski, wobei ich Ihnen allen nur empfehlen kann, ruhig auch beide zu lesen. Wichtig ist mir heute die Art der Problematisierung des ethischen Feldes herauszuarbeiten. Diese Problematisierung bezieht sich nämlich nicht auf ethische Fragen im ganz Allgemeinen, sondern auf einen bestimmten Ausschnitt des ethischen Feldes, nämlich eben, wie ich die Überschrift gewählt habe, die Perversion der Entwicklung. Der sowjetische Terror war zutiefst gebunden an eine Theorie der Entwicklung der Gesellschaft. Eine Entwicklungstheorie, die sehr edlen und untadeligen Zielen sich verbunden wusste. Der Marxismus-Leninismus war ganz das, was Sartre in ihm gesehen hatte, nämlich der fortschrittlichste Horizont des europäischen Humanismus. Und so war denn auch die Rechtfertigung von Terror im Marxismus-Leninismus ganz besonderen Regeln unterworfen, Regeln der Rechtfertigung. Und sagen wir es mal so, wer auch heute Schwierigkeiten haben sollte, seine Schandtaten zu rechtfertigen, dem kann nur ein ausführliches Studium des Marxismus-Leninismus empfohlen werden. Es gibt auf diesem Felde nämlich überhaupt nichts Intelligenteres, nichts Besseres zur Rechtfertigung von Schandtaten. Aber, meine Damen und Herren, es gibt Momente des Schreckens, in denen dann vielleicht doch die Rechtfertigung nicht mehr so ganz gelingen will. Und in solchen Momenten tauchte bei Marxisten ein Begriff auf, der berühmt wurde, als Chruschtschow in seiner Geheimrede vom 25. Februar 1952 auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion über die Verbrechen Stalins sprach. Er nannte das eine Tragödie. Eine Tragödie. Nicht? Bei Bachtin haben wir etwas anderes kennengelernt, die Komödie, jetzt Tragödie. Die Rede war, so Chruschtschow, von der tragischen Entwicklung des Kommunismus unter Stalin. Ja, meine Damen und Herren, wo immer so gesagt wird, dies und das Grausame geschehen, und das wird sich ja wiederholen in der Menschheitsgeschichte, war eine Tragödie, da lassen Sie bitte ein gelbes Licht in Ihrem Hirn aufblinken, seien Sie aufmerksam. Diese Aussage, es war eine Tragödie, die gleitet nämlich recht unbestimmt zwischen dem ethischen und dem ästhetischen Feld her. Tragödie ist ja eine Sache auf dem Theater. Das heißt, die Aussage gleitet zwischen Schuldfragen und Interpretationsfragen. Und um Solzhenitsyns Problematisierung des ethischen Feldes genauer zu bestimmen, ist es zunächst mal wichtig zu wissen, dass auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion 1956 im Ostblock, also dass nach diesem Parteitag, nach der Chruschtschow-Rede, eigentlich drei Strömungen von Dissidenz entstehen, die Aussage, es war eine Tragödie, verschieden auslegen. Ich raffe das wieder kurz zusammen. Die eine Strömung sagte, es war eine Tragödie, weil die Kommunistische Partei vor den wirklichen Problemen versagte, weil sie sich nicht um die genaue Wahrnehmung der Wirklichkeit bemühte, die Korruption in den eigenen Reihen zuließ, weil eben Marxisten sich selber untreu wurden. Und wer so Tragödie verwendet, die Tragödie interpretiert, der wird eben immer die Fehler herausarbeiten, die dabei gemacht wurden, und er kann dabei selbst guten Gewissens Marxist bleiben. Die zweite Strömung sagte, es war eine Tragödie, weil die Versager trotz ihres offensichtlichen Versagens an der Macht blieben, weil man diese Führer nicht abwählen konnte, weil Informationsfreiheit, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, also ganz elementare Dinge fehlten. Und wer so die Tragödie interpretiert, der wird dann nach Regelmechanismen Ausschau halten, die Fehler politisch durch Abwahl sanktionieren können. Er wird sich wie die Marxisten für die gesellschaftliche Entwicklung und den Fortschritt auch engagieren, aber auf der Basis von Menschenrechtsgarantien, Gewaltenteilung, demokratischen Wahlen. Das heißt, er wird die Gesellschaft durch das Nadelöhr der amerikanischen Revolution von 1776 führen. Um Ihnen Namen zu nennen, für die erste Strömung stand unter vielen, nenne ich Ihnen nur einen, zum Beispiel der Historiker Roy Medvedev. Für die zweite Strömung stand der Physiker Andrei Sacharow. Und Alexander Solzhenitsyn stand für eine dritte Strömung, die sich nun sehr deutlich von den ersten beiden absetzte. Also nicht, dass Solzhenitsyn sich abgesetzt hat, wenn Dissidenten der anderen beiden Strömungen verfolgt wurden und in den Archipel Gulag geschickt wurden, aber der Ton seiner Anklagen war doch anders. Ja, ein paar Worte zur Biografie. Alexander Solzhenitsyn, ich lege das mal ganz auf, das Bild, dann sehen Sie auch den Orden. 1919 geboren, glänzende Bildungskarriere in den 30er Jahren, dann 1941 Einberufung zur Roten Armee, Fronteinsätze gegen das nationalsozialistische Deutschland bis 1945. Mit Orden dekoriert, wird er 1945 verhaftet und verschwindet bis 1956 im Archipel Gulag in den sowjetischen Konzentrationslagern. 1957 wird er rehabilitiert, dann offenbart er sich 1961 der Partei gegenüber, er sei ein Schriftsteller. Die wenigen Jahre der staatlichen Anerkennung reichen dann aus, um ihn international berühmt zu machen. Um 1965 beginnen wieder die Konflikte, Beschlagnahmung von Archivunterlagen, Beschlagnahmung von Manuskripten. Solzhenitsyn fordert die Abschaffung der Zensur. Seine Stimme wird im Westen gehört. Er weigert sich auch dann, sich von westlichen Kommentatoren zu seinem Werk zu distanzieren. 1967 wird er dann in der Sowjetunion geächtet. Verbot der Werke, Säuberung der Bibliotheken, Streichung des Namens aus der Sekundärliteratur. 1968, unser Referenzdatum, erscheinen Solzhenitsyns Werke als Raubdrucke im westlichen Ausland. 1969 Ausschluss aus dem sowjetischen Schriftstellerverband, darauf folgen internationale Proteste. 1970 schließlich Verleihung des Literaturnobelpreises. Solzhenitsyn verzichtet darauf, zur offiziellen Aushändigung der Urkunde nach Stockholm zu fahren. So geht das dann weiter bis Ende 1973, dann in Paris, in russischer Sprache zuerst der Archipel Gulag erscheint. 12. 13. Februar 1974 wird Solzhenitsyn in Moskau verhaftet, ausgebürgert und des Landes verwiesen. Er trifft am 13. Februar 1974 in Frankfurt am Main ein. Da ist er schon ein Älterer geworden. Ja, man kann nun lange darüber nachdenken, warum es gerade die Schriftstellerei eines Solzhenitsyn war, die die sklerotischen Strukturen der Sowjetunion in den 60er und 70er Jahren am heftigsten bedroht haben, die gleichsam jene Bresche schlugen, in die sich dann überhaupt die Dissidenz im Ostblock vermehrte. Sicher lag vielleicht ein Grund, möglicherweise lag ein Grund darin, dass die Erben Chruschtschows 1966-67 in umfangreichem Ausmaß Prozesse gegen Schriftsteller inszenieren ließen. Das war etwas, was im bildungsgläubigen Sowjetreich nicht einmal Stalin gewagt hatte. Und vielleicht lag auch ein Grund darin, dass in den 60er Jahren sich die Zwangspsychiatrisierung von Dissidenten verbreitete, bei denen überhaupt eine andere Wortwahl, eine andere Art zu sprechen oder zu schreiben, eine andere Art zu denken, als eine Krankheit klassifiziert wurde, als Psychopathologie, als Schizophrenie, als Wahnsinn. Die Kommunistische Partei beauftragte Psychiater, die so ganz anders redenden Lyrikern mit Medikamenten oder Zwangsjacken stillzustellen. Vielleicht spielt jedoch auch eine bestimmte Art der Problematisierung des ethischen Feldes eine Rolle, die Solzhenitsyn provoziert. Ich will vier Seiten hervorheben und habe dafür nochmal das gelesen, was ich im Rahmen der Zeitschrift Politikon in Göttingen 1974 zusammen mit anderen zu Solzhenitsyn publiziert habe. Also erster Punkt. Der Archipel Gulag ist konsequent aus der Perspektive der Opfer geschrieben, stellvertretend für all die, ich zitiere, denen nicht genug Leben war, über dies zu erzählen. Aber diese Art der Stellvertretung ist weit entfernt von dem Topos der Erinnerung an die tragisch Umgekommenen. Überhaupt, das ist entscheidend, Solzhenitsyn verweigert den Titel Tragödie. Nicht tragisch Umgekommene, sondern er fordert auf, dazu von, ich zitiere, grotesk Umgekommenen zu schreiben. Grotesk. Und die Stellvertretung, die Solzhenitsyn praktiziert, ist mit einer Anklage des Grotesken verbunden. Es gab nämlich buchstäblich nichts, weswegen man nicht in ein sowjetisches Konzentrationslager kommen konnte. Grotesk. Zweiter Punkt. Solzhenitsyn versucht immer wieder zu zeigen, dass Widerstand gegen Terror möglich war. Die Art des Widerstands ist die des persönlichen Mutes des Einzelnen zum Nein-Sagen. An einer Stelle des Buches heißt es, und alle sagten ja, 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 und keiner sagte nein. Und der größte Widerstandsbereich ist dort, wo es um die Verweigerung der Lüge geht. Lebt nicht mit der Lüge. Das ist die zentrale Aufforderung zum Widerstand. In einer Szene bei einem Verhör, ich zitiere das, packt Strachowitsch der Zorn. Nicht mehr ums Leben geht es ihm, bloß des Sterbens war er müde und vor allem der Lüge, die ihm plötzlich Brechreiz erweckt. Und er schlägt Krach, brüllt einem hohen Tier beim Kreuzführer ins Gesicht, sie wird man erschießen, sie alle, ich will nicht mehr lügen, ich nehme überhaupt alle Aussagen zurück. Und das Aufbegehren hilft, die Verhöre werden eingestellt, mehr noch, er wird in seiner Todeszelle für lange Zeit vergessen. Und dann heißt es weiter, inmitten der allgemeinen Ergebenheit hilft ein Ausbruch der Verzweiflung wahrscheinlich immer. Zitat Ende. Dritter Punkt. Charakteristisch ist eine Art der, wie soll man sagen, der Ökonomisierung des Leidens für die Entstehung moralischer Qualitäten. Solzhenitsyn schreibt, ich zitiere, eine einfache Wahrheit ist doch auch sie nur durch Leid zu erfassen. Nicht die Siege in den Kriegen sind gesegnet, sondern die Niederlagen darin. Die Siege sind den Regierungen zunutze, die Niederlagen dem Volk. Ein Sieg weckt den Wunsch nach weiteren Siegen, eine Niederlage den Wunsch nach der Freiheit, die auch meist errungen wird. Völker brauchen die Niederlagen, so wie der einzelne Mensch des Leids und der Not bedarf, um zur Entfaltung seines Ichs zu geistigen Höhen zu gelangen. Zitat Ende. Vierter Punkt. Ich könnte unheimlich viele Beispiele aus dem Archipel Gulag für diese Argumentation noch zitieren. Ich raffe das. Vierter Punkt. Solzhenitsyn wiederholt unablässig in aufreizender Weise die These, dass die Opfer des Terrors ihr Schicksal verdient haben. Er schreibt, ich zitiere, wir hatten uns in dem einen ungestümen Aufbruch des Jahres 17, gemeint ist 1917, verausgabt und beeilten uns danach, wieder gefügig zu werden, fanden Freude daran, wieder gefügig zu sein, wir haben alles weitere verdient. Also das sind vier Seiten der Problematisierung des ethischen Feldes. Einmal die Stellvertretung für die grotesk Umgekommenen, das Nicht-Mitlügen, dann die Annahme von Niederlagen und dass nicht die anderen sind an allem schuld, sondern nur wir selbst. Das betraf die Kernkonfiguration von Argumentationsweisen, wie wir sie eigentlich in Theorien gesellschaftlicher Entwicklung, etwa dem Marxismus, die dem Marxismus-Leninismus zugrunde lagen, die diese Theorien ins Herz trafen. Denn in der Theorie gesellschaftlicher Entwicklung wird Opfern ja immer eine Bedeutung zugewiesen. Nicht? Opfer für den Fortschritt. Opfer für den Fortschritt. Oder dieser Spruch, den Sie vielleicht als Sprichwort kennen. Wer weiß, wofür das in Zukunft gut ist? Wer weiß, wofür das gut ist? Industrialisierung, welch ein Erfolg. Russland ist industrialisiert. Also Opfer als notwendig für den Fortschritt. Zweitens, in Theorien gesellschaftlicher Entwicklung wird eine Umkodierung empirischer Befunde in theoretische Strukturen vorgenommen. Drittens wird ein Prinzip der progressiven Niederlagenvermeidung angenommen. Niederlagen sollen in Zukunft vermieden werden. Und viertens wird der Anteil des Wir im Hinblick auf objektive Umstände immer realisiert. Das liegt halt an den Umständen, an den Produktivkräften, an dem Produktionsverhältnis, wo immer ran das auch liegen mag, bloß nicht an mir. Was Solzhenitsyn problematisierte, war für alle, die lesen konnten, auf einer viel grundsätzlicheren Ebene angesiedelt als die bisherigen Kritiken des Stalinismus. Mit Solzhenitsyn trat ein Typus von Kritik auf, der, wie soll man sagen, in einem noch zu klärenden Sinne fundamentalistisch war. Deshalb nenne ich diesen Abschnitt auch Tragödie und Fundamentalismus. Dies wurde auch dann deutlich 1974, als sein offener Brief an die sowjetische Führung, den er 1973 geschrieben hatte, übersetzt wurde im Westen. Und dieser Brief enthielt nicht nur eine Kritik der Sowjetunion, sondern eine fundamentale Absage an den Götzen der Moderne in Ost und West. Nämlich eine Absage an das wirtschaftliche Wachstum. In dem Brief stand der damals unerhörte Satz, ich zitiere ihn ganz langsam zum Mitschreiben, wirtschaftliches Wachstum ist nicht nur nicht nötig, sondern verderbenbringend. Zitat Ende. Wirtschaftliches Wachstum ist nicht nur nicht nötig, sondern verderbenbringend, und zwar in dem Brief in unübersehbarem Fettdruck geschrieben. Also, solche Nizien. Ich lese vielleicht noch einige Passagen aus diesem Brief vor, damit Sie den Ton ins Ohr kriegen. Da heißt es, ich zitiere, unsere fortschrittlichen Publizisten vor der Revolution und danach, wie liebten sie es doch, die Reaktionäre zu verspotten. In Russland gab es immer viele von ihnen. All jene, die mahnten, das Althergekommene bei uns zu hüten und zu lieben, sogar die dürftigsten Dörfchen aus drei Hütten, sogar die Feldwege neben den Eisenbahntrassen, die Pferde trotz des Autos zu erhalten, die kleinen Betriebe nicht um der riesigen Fabriken und Kombinate willen zu vernachlässigen, wegen des chemischen Düngers nicht den Stallmist zu verachten, sich nicht zu Millionen in Städten zusammenzuballen und nicht einander in vielstöckigen Gebäuden auf den Kopf zu klettern. Und wie hat man sie ausgelacht? Wie hat man sie als reaktionäre Slavophile gehetzt? Der Hetze erlag, wer sagte, dass ein Koloss wie Russland, zumal mit so vielen seelischen Besonderheiten und Traditionen der Lebensform, durchaus in der Lage sei, auch seinen besonderen Weg in der Menschheit zu suchen und dass unmöglich der Weg der Entwicklung der ganzen Menschheit ausschließlich und unbedingt einheitlich sei. Nein, wir mussten uns den ganzen westlichen bürgerlich-industriellen und marxistischen Weg hindurchmühen, um am Ende des 20. Jahrhunderts wiederum von den führenden westlichen Gelehrten das zu erfahren, was ein beliebiger Großvater im Lande in der Ukraine oder Russland von alters her begriffen hatte und schon lange den fortschrittlichen Publizisten hätte erklären können, wenn diese in ihrer Verbohrtheit die Zeit gefunden hätten, sich mit ihm zu beraten. Nämlich, dass ein Dutzend Würmer nicht endlos an ein und demselben Apfel fressen können. Dass, wenn die Erdkugel begrenzt ist, auch ihre Räume und Rohstoffquellen begrenzt sind und sich auf der Erdkugel jener unendliche, unbegrenzte Fortschritt nicht verwirklichen kann, den uns die Träumer der Aufklärung in den Kopf gehämmert haben. Nein, wir mussten hinter irgendwelchen Rücken einhertrotten, ohne das Vorne des Wegs zu kennen, bis wir jetzt hören, wie die Vordersten einander zurufen, wir sind in eine Sackgasse geraten, wir müssen umkehren. Der ganze in Häkchen unendliche Fortschritt hat sich als sinnloser, krampfhafter, nicht zu Ende gedachter Vorstoß der Menschheit in eine Sackgasse erwiesen. Die gierige Zivilisation des ewigen Fortschritts ist zusammengebrochen und geht ihrem Ende zu. Zitat Ende 1973 zu Papier gebracht. Damals hat man das nicht gleich alles so verstanden mit der Begrenztheit. Ja, meine Damen und Herren, Tragödie und Fundamentalismus, und das ist eine fundamentalistische Position par excellence. Ich gehe weiter zu meinem nächsten Punkt, der heißt Theorietext als Macht. Die Auseinandersetzung mit Solzhenitsyn, sozusagen ein schwer verdaubares Buch, war in Deutschland und Frankreich sehr, sehr verschieden. Zunächst, das werde ich heute machen, rede ich über Frankreich. Nächste Woche gehe ich dann zur deutschen Seite über. Zunächst in Frankreich. Hier löste die Solzhenitsyn-Lektüre ein intellektuelles Erdbeben aus. Nicht nur, weil die Kommunistische Partei Frankreichs alles als Fälschung erklärte, was über sowjetische KZs berichtet wurde. Die moralische Empfindlichkeit war hellwach und Solzhenitsyn wurde schnell im Hinblick auf die Generalisierbarkeit seiner Positionen gelesen, so eben bei André Glücksmann. Er schreibt, ich zitiere, Russland befragen heißt uns ausfragen, heißt das Russland in uns befragen. Zitat Ende. Und weiter geht es sehr schnell 1974 um die Frage, die dann über 10 Jahre später den sogenannten Historikerstreit in Deutschland auslösen wird. Zitiere Glücksmann, 74, wie gesagt, was hindert uns zu sagen, dass es angesichts des Schrecklichen keinen Unterschied zwischen Nazi-Lager und sowjetischem Lager gibt? Fragezeichen. Bei den Lagern ist eins wie das andere. Doch was sich die deutschen und russischen Planer dabei dachten, scheint verschieden, ja sogar entgegengesetzt zu sein. Dürfen wir deshalb nur der menschlichen Grausamkeit die Schuld geben? Sie ist überall gleich und die Ideen in den Köpfen der Henker außer Acht lassen? Schließlich würden die Massenverbrechen des 20. Jahrhunderts nicht diesen unfassbaren Maßstab erreichen, wenn sie sich nicht auf eine sogenannte Ideologie stützen könnten. Die deutschen Lager waren zutiefst von den Nazis geprägt und die russischen Lager? Fallen sie vom Himmel? Sagen sie nichts über den Marxismus aus, auf den sie sich berufen? Fragezeichen. Soweit Glücksmann. Diese Affinität von Nationalsozialismus und Bolschewismus liegt nun für Glücksmann, wie er schreibt, darin, dass in beiden ein ideologisch begründeter Staatskult sichtbar wurde. Und zwar ein Staatskult, der sich auf eine Ideologie gründet, nämlich die Ideologie, das unwissende, unglückliche Volk zu seinem Glück zu zwingen, zu führen, zu leiten, zu verführen etc. Das einfache Volk, der Plebs, die erinnern sich an letzte Stunde, das wird schon von der Theorie her als schwaches, unfähiges Volk kodiert, dessen Opfer eine geschichtliche Bedeutung bekommen soll. Glücksmann schreibt, der vor lauter Empirismus verlorene Mensch, der Plebs, wird von außen vom Theoretiker erzogen, vom Staatsmann. Und Stammvater dieser Konzeption war Glücksmann zufolge kein geringerer als Platon. Seit Platon gibt es im europäischen Denken eine bestimmte Figuration von Philosophie und Macht, von Denken und Herrschen. Und Glücksmann hat diese Figuration in einem weiteren Buch kritisiert und ausgeführt, das Furore machte. Es erschien 1977 in Paris unter dem Titel Les Maîtres Penseurs. Das hat man dann im Deutschen hat man sich entschieden für die Übersetzung Die Meisterdenker, also analog zu Meistersänger, Meisterdenker. Wobei, also ich denke mal, Maître Penseur wäre vielleicht treffender in zu übersetzen mit Denkherren oder Herrendenker, so in der Weise zu übersetzen. Ausgangspunkt ist wieder der Zusammenhang von Marxismus, Staat und Konzentrationslager. Aber hinzu kommt ein weiteres, nämlich eine Anklage gegen den Modus der theoretischen Rechtfertigung auf der Basis von Geschichtsphilosophien in der Tradition, sagen wir, Sachtes, des Horizonts aller Kultur. Glücksmann schreibt, ich zitiere, schlimmste Verbrechen können als Irrtümer gedacht werden, nicht nur von ehemaligen oder zukünftigen Schindern, sondern einige tausend Kilometer vom Schauplatz des Dramas entfernt von marxistischen Intellektuellen. In nicht allzu ungefälliger Weise geben diese dann schließlich zu, dass es wohl Verbrechen waren. Beinahe schon unhöflich gegenüber dem Motor der Geschichte geben sie sogar schreckliche Verbrechen zu, doch mit mentaler Reserve. Ein Verbrechen ist mehr als ein Irrtum, verlangt aber dennoch nach einer Erklärung. Hinter den Verbrechen postuliert man den Irrtum, der es erklärt. In der Qualifizierung dieses Irrtums sind die Universitätler wie die Parteien unerschöpflich. Ökonomismus, Dogmatismus, Voluntarismus. Die Liste ist endlos, wie die Gelegenheiten für Irrtümer nicht vollends aufgezählt werden können. Stalin hatte Lenin falsch gelesen oder dieser Marx oder Marx hatte zu viel Hegel gelesen und so weiter, auf das 100 Schulen miteinander wetteifern, auf das 100 Blüten der Rhetorik sich entfalten, vorausgesetzt, es bleibt derselbe Garten, der bepflanzt wird, der Garten der einzigen Schrift, die Gebrauchsanweisung von Macht, auf die zu verzichten, sich keine Führungselite leisten kann. Alle diese Abweichungen in Ismen, die Tränen und Blut zu erklärbaren und klassifizierbaren Vorgängen machen. Was sind das? Lesefehler. Von was? Von Texten. Zitat Ende. Soweit Glücksmann 1977. Und was hier in Frage steht, ist das Verhältnis von solchen Geschichtsphilosophien, Entwicklungstheorien und Ethik. Man kann sagen, das Verhältnis von Theorie, Text und Macht und moralischem Empfinden. Wenn es möglich ist, die Leichenberge des Gulag auf Lesefehler der Theorietexte zurückzuführen, wenn Intellektuelle so verfahren, dann muss man überhaupt noch mal grundsätzlich über den Status von Theorietexten nachdenken. Dies tut Glücksmann mit einem Fundamentalismus, der dem Solzhenizyns durchaus ähnlich ist. Er schreibt, ich zitiere, Texte dienen keineswegs der Ausübung von Macht. Sie sind Ausübung von Macht. Sie machen Subjekte. Schriften sind mehr noch als Ketten Teil der Knechtschaft. Die großen Schriften der europäischen Macht, Ordnungskräfte im Kopf derjenigen, die ihnen ausgeliefert sind, stehen nicht im Dienste von Herrschaftsstrategien, sie sind diese Strategien. Was braucht es für die, welche sich heutigen Tags zur Macht aufschwingen, mehr als eine gute Truppe, Schnaps und Wurst? Fragezeichen. Es braucht Geschriebenes. Zitat Ende. Also, das ist schon starker Tobak. Die europäische Theoria-Tradition und ihre progressive Selbstdeutung als ein Progress der Menschheit wird hier ganz grundsätzlich in Frage gestellt. Ein Stoppschild steht da, intellektuelle Vorsicht, Schrift, es könnte Genozid daraus werden. Glücksmann steht mit seinem Problem, diese Verhältnisse zwischen Theorie, Text und der real existenten Grausamkeit neu zu denken, auch nicht allein in Frankreich. Es gibt andere Autoren, nenne nur einen noch, Haine de la pensée en ce temps de détresse von Jean-Paul Dolé, Hass auf das Denken in dieser Zeit der Verzweiflung von 1976, französischer Soziologe an der Nationalen Kunsthochschule in Paris. Denken ist bei Dolé das genaue Gegenteil von dem, was man so Wissenschaft nennt oder Theorie nennt. Ein bisschen so wie Heidegger, Wissenschaft denkt nicht. Aber Dolé erläutert dies am Beispiel Marx. Er schreibt, ich zitiere, die Erkenntnis zielt nicht auf das Sichtbare. Dennoch ist das Sichtbare Gegenstand der Erkenntnis. Das stellt Marx in seiner berühmten Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie fest. In diesem Text, wie in der Einleitung zum Kapital, sagt Marx Folgendes, seine Methode sei die, die Erscheinung zu befragen, um zu sehen, was sich hinter ihr verberge. Um zu sehen, was sich hinter ihr verberge, müsse man durch die harte Askese der Wissenschaft hindurch. Theorie, die Wissenschaft, wird in diesen Texten von Marx als Moment von Wahrheit gesetzt. Das Modell ist ja eigentlich vertraut, nicht wahr? Die Binarität von sichtbarer Oberfläche und irgendetwas in der Unsichtbaren, in der Tiefe oder dahinter, was dann das Wesentliche ist. In diesem Modell ist Erkenntnis als Allmacht über das Unsichtbare eingesetzt. Und wenn das Denken ist, so, Dolé, wird schon im Ansatz gevatter Terror dabei sein. Dolé plädiert dagegen für einen zivilisierteren Modus, keine Allmacht der Theorie über das Unsichtbare, sondern, ich zitiere, schauen wir auf das, was sich zeigt. Was sich zeigt, sind weder die Produktionsmittel noch die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse. Was sich zeigt, sind Menschen, Maschinen, Felder und so weiter. Schauen wir auf das, was sich zeigt. Was kann man von dem, was sich zeigt, sehen? Was sieht man von dem, was sich zeigt? Ungewöhnlich gestellte Fragen, denn wir sind überhaupt noch nicht gewohnt zu sehen. Zitat Ende. Grob gesagt, er unterscheidet Dolé hier ein Denken des Hinsehens. Und dieses Denken des Hinsehens wird in Ce temps de détresse, in dieser Zeit der Verzweiflung, gehasst. Und ein Denken des Wegsehens, das sich mit erlernten Theoriesprachen beruhigt. Diese erlernten Theoriesprachen sind jedoch unfähig, das Problem der Perversion der Entwicklung überhaupt wahrzunehmen. Ihnen fehlt nämlich die Sprache dazu. Ich will Ihnen diesen Gedankengang von Dolé noch etwas ausführlicher zitieren, weil hier die Problematisierung des ethischen Verhältnisses zu Denken und zu Theorie ganz besonders deutlich wird, die der Archipel Gulag von Solzhenitsyn ausgelöst hat. Dolé schreibt, ich zitiere, die Perversion ist der Ort, an dem sich in jüngster Geschichte Denken und Politik zugrunde gerichtet haben. Man kann die Perversion nicht denken. Man kann sie allenfalls metaphorisch erfassen. Das ist eine seiner These, die er wie folgt erläutert. Zitiere: Immer dann, wenn man denkt, läuft man Gefahr, in die Barbarei zurückzufallen. Denn Dummheit und Perversion sind unüberwindbar. Hierin zeigen sich die Grenzen der Allmacht des Denkens. Das Denken kann sein Gegenteil nicht denken. Das heißt, es kann weder die Dummheit noch kann es das Böse denken. Dieses Undenkbare verleiht der Geschichte des Denkens seine Grenzen. Die Grenzen des Denkens, die Freud bereits als Grenzen feststellte, als er sagte, wir sind alle polymorph pervers. Diese Schwäche des Denkens grenzt den Bereich der Kunst aus. Das Denken kann die Dummheit wie auch die Perversion nicht denken. Dummheit und Perversion können nicht dargestellt werden. Beide gibt es allenfalls in der imaginären Vorstellung, in der bildlichen Vorstellung. Sie sind jedoch niemals Objekt der Erkenntnis, das heißt der Wissenschaft. Wenn uns diese Schwäche des Denkens erneut zu einem Problem wird, so deshalb, weil wir über Freuds Feststellung hinaus, wir seien alle polymorph pervers, es inzwischen in der Geschichte ein Ergebnis gegeben hat, das nichts anderes ist als das Ergebnis der Geschichte des Denkens. Dieses Ergebnis der Geschichte im 20. Jahrhundert hat sich durch das, was nicht gedacht werden kann, manifestiert, und was nicht gedacht werden kann, sind die Konzentrationslager. Also bei Dolé, um das vielleicht so zu profilieren, sind die Modernitätskatastrophen des 20. Jahrhunderts, wie ich sie gedacht habe, sie sind das Undenkbare aus dem Horizont progressistischer Entwicklungstheorien her. Das ist undenkbar. Er fährt fort, die Konzentrationslager, ob es diejenigen der Nazis sind oder diejenigen, von denen wir seit Solzhenitsyn wissen, sind nicht allein ein Faktum, von denen wir wissen, dass in den KZs der Nazis 6 Millionen hingerichtet und 30 Millionen in den stalinistischen KZs gefangen gehalten wurden. Das Faktum bedeutet mehr, nämlich es erinnert uns an die Grenze des Denkens. Das heißt, weiter, Massaker hat es immer wieder gegeben, so Dolé, aber das Besondere der Ereignisse im Russland und im Faschismus ist, dass dort eine Grenze erreicht wurde, die uns aufs Neue entdecken lässt, dass es etwas gibt, was nicht gedacht werden kann, was nicht auszusprechen ist, zu wissen, was Barbarei ist. Barbarei ist nicht Objekt von Sprechen und Denken, denn Sprechen wie Denken leugnen hartnäckig die Barbarei. Wenn man darüber redet, meint er nicht, wenn man darüber redet, verschwindet schon die Barbarei. Das ist schon ein Leugnen, darüber zu reden. Und seit sich die Barbarei des 20. Jahrhunderts ereignet hat, fährt er fort, seitdem sind wir stumm. Stumm. Wenn es eine Krise der Wissenschaft, der Philosophie oder der Kunst gibt, so deshalb, weil wir bisher nichts hatten, was Rechenschaft über diese Barbarei geben konnte. Solange wir uns aber keine Rechenschaft geben können, solange stehen wir auf der Seite dessen, was geschehen ist. Sie merken, es geht um die ungeheuren Schwierigkeiten, diesen Archipel Gulag, der sozusagen aus der progressistischen Entwicklungstheorie der Menschheit ja heraus praktiziert worden ist, sozusagen dafür eine Sprache zu finden. Diese ganze Passage führt ins Zentrum der Problematisierung des ethischen Feldes angesichts des Archipel Gulags und der späteren Konzentrationslager der Nazis. Hier ist nämlich der Zusammenhang von Theorie und Ethik zerbrochen, das heißt die theoretische Rechtfertigung, die Rechtfertigung dessen, was geschehen ist, auch die Erklärung dessen, was geschehen ist, weil Erklären und Rechtfertigen ja sehr eng zusammenhängen, das alles funktioniert nicht mehr. Die Dummheit, denken zu wollen, ist unmöglich, logischerweise unmöglich. Es ist grotesk, den Gulag von Lesefehlern der Theorie her anzugehen. Das ist die eine Grenze der Theorie und die andere Grenze ist das, was dann in Frankreich diskutiert wird, ist das Böse. Auch das Böse kann denkerisch nicht bewältigt werden. Was es aber gibt, das ist die Sichtbarkeit der Barbarei. Und aus dieser Situation heraus resultieren nun einige Essentials, die für Glücksmann, Dolé und andere Solzhenitsyn-Leser wichtig werden. Und am treffendsten hat sie, denke ich, Bernard-Henri Lévy formuliert in seinem Text La Barbarie à visage humain, die Barbarei mit menschlichem Antlitz, nämlich die Forderung einer Redefinition des Intellektuellen. Da ist er, auch noch in jüngeren Jahren. Das will ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Lévy schreibt, ich zitiere, wir, die uns die abendländische Kultur Intellektuelle nennt, müssen diesen Namen Buchstabe für Buchstabe neu lesen, müssen ihm eine neue Bedeutung geben, müssen das Elend auf uns nehmen, uns auf das Elend zurückziehen. Es bleibt uns bleiben, um uns dieser Prozession der Barbarei entgegenzustellen, allein die Waffen unserer Sprache und der Ort unserer Bleibe. Es sind die Waffen aus unseren Museen, unser Ort ist die Einsamkeit. Das Unaussprechliche bezeugen und den Schrecken aufhalten, rette, wer kann das sein, widerstehe dem Unerträglichen. Niemals mehr werden wir es mit der Welt aufnehmen, aber wir können zumindest über das wachen, dessen man sich nicht entledigen kann. Eine komplexe Argumentation. Erläutere das. Lévy definiert den Intellektuellen kurz als Antibarbar. Der Intellektuelle, das ist der Antibarbar, der antibarbarische Intellektuelle. Und das heißt dreierlei. Erstens sagt er, Philosophie hin oder her, ohne eine Art von Metaphysik im Sinne eines transzendenten Regulativs gibt es überhaupt keine antibarbarische Möglichkeit. Das entsteht in den 70er Jahren. Das steht natürlich im Zusammenhang der in dieser Zeit anlaufenden Tendenzen zur Wiederkehr von Religion. Wir sind ja nicht weit entfernt von 79, der Rückkehr Khomeinis in den Iran und der Renaissance des Islam. Zweitens, ohne ästhetisches Ausdrucksvermögen, ohne die Fähigkeit, das Grauen zu zeichnen, zu benennen, hörbar zu machen, gibt es überhaupt keinen Damm gegen die Barbarei. Das heißt, das Element der Sichtbarkeit, das muss man sehen, und zwar möglichst detailliert sehen, genau sehen. Das ist entscheidend. Nicht, was dahinter steht, nicht, was dahinter ist, sondern die Oberfläche ist wichtig. Drittens, ohne ethische Empfindung, das heißt, ohne das fragilste Werkzeug, was es gibt, gerät jede politische Intervention. Seit den 70er Jahren ist es klar, und das hält sich ja bis heute in den Debatten durch, ohne Ethik geht es nicht. Ethik vor Ontologie, Ethik vor Politik. Metaphysiker, Künstler, Moralist, aus diesen Elementen setzt sich der antibarbarische Intellektuelle zusammen, so hat es Lévy in diesem Buch La Barbarie à visage humain geschrieben. Der antibarbarische Intellektuelle, das ist eine Konfiguration, die aus dem hinsehenden Denken erwachsen ist. Und wer hinsieht, ohne nun das rechte Grauen in das linke Grauen aufzurechnen oder zu funktionalisieren, ein beliebtes Spiel ja bis in der Gegenwart, eben wegsehend zu funktionalisieren, der kommt zu dem Befund, dass die progressistische Tradition, wie Lévy es ausgedrückt hat, keinen Gegenhalt mehr gegen das institutionalisierte Grauen bietet. In der Entwicklungstheorie in der Gesellschaft gibt es keinen Block gegen Massaker. Gibt es nicht. Sie sind dann, wie man so sagt, na, wer weiß, wozu es gut war. Ne? Wer weiß, wozu es gut ist. Die Rechts-Links-Spaltung ist mit der Spaltung von Barbarei und Antibarbarei eben nicht zur Deckung zu bringen. Rechts und links, das sind seit dem 19. Jahrhundert, was sind das? Das sind ja Vokabeln für Fortschritt und für Reaktion. Das sind ja Bewegungsmetaphern, so wie Koselleck das in seiner Satteltheorie ja sehr gut entwickelt hat. Sie sind eingelassen immer in eine Theorie gesellschaftlicher Entwicklung. Fortschrittlich, rückschrittlich, fortschrittlich, rückschrittlich. Und mit dem Abschied von Theorien gesellschaftlicher Entwicklung zeichnet sich bei Lévy eine Haltung ab, die er dann pessimistische Metaphysik nennt. Pessimistische Metaphysik. Er schreibt, ich zitiere, in der Welt, in der Tatsache selbst, dass es eine Gesellschaft gibt, in der einfachen Tatsache, dass es eine Gemeinschaft von Menschen gibt, liegt etwas, was sie und uns zum Unglück, das heißt zum Fürsten, zum Herrn führt. Dennoch gibt es in der Seele der Menschen auch etwas, das sie unvermeidlich dazu führt, gegen das schicksalhafte Unglück zu rebellieren. Ein ganz eigenartiger Gedankengang, wenn Sie dem vielleicht noch nachsingen. Nachsingen, nicht? Die Tatsache, in dieser Tatsache, dass es eine Gesellschaft gibt, ist ja für uns Soziologen unser täglich Brot, in dieser liegt etwas, was sie für uns zum Unglück, zum Fürsten, zum Herrn führt. Eine Seite, dann fährt er fort, dennoch gibt es in der Seele des Menschen auch etwas, das sie unvermeidlich dazu führt, gegen das schicksalhafte Unglück zu rebellieren. Da sehen Sie, da ist dieser solzhenitsynsche Impetus drin, egal was daraus wird. Protestieren ist immer gut, egal was daraus wird, ob das der künftigen Entwicklung der Menschheit dient oder nicht. Da ist ein bestimmter Fundamentalismus drin, der in den 70er Jahren entstanden ist, anlässlich der Lektüre von Solzhenitsyn in Frankreich. Dazu mache ich in der nächsten Stunde noch ein bisschen weiter. Ich werde noch über Ladreau und Lambert, über das angelische Moment in der Diskussion sprechen und dann gehe ich zur deutschen Seite über. Für heute haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.